23 plus a people.
Annoying season 5. Presented by Freising Away. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 23 Börse People. Und diese Season 5, der Werdegang und personelle die Folgen, ist presented by Freisinger Holding. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 12. Gast in Season 5 ist Karin Lehnhardt, ESG-Expertin bei der Erste Group, Leiterin des Arbeitskreises Recht und Compliance im Zertifikateforum Austria und amtierende Europameisterin Traditional Arabian Riding im Reitsport. Karin, super, ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Das war gar nicht so leicht zum Ablesen, leicht verkühlt bin ich auch noch, aber ich habe es geschafft und freue mich, dich hier zu haben, wie gesagt. Nicht wie gesagt, aber ich sage das jetzt einfach, es war eine kurzfristige Einladungssession beim Zertifikate-Jahresauftakt. Wir beide haben mit dem Zertifikate-Forum zu tun, dazu komme ich dann noch. Ja, und bevor es begonnen hat irgendwie und alles noch relativ fad war, habe ich mir erlaubt, meiner Sitznachbarin, das warst du, nachdem ich aufs Namensschild geschaut habe und gemeint, hey, spannender Punkt, ESG, Erste Group und so weiter, eine Einladung zu diesem Podcast über LinkedIn zu schicken. Und du hast ja gesagt. Danke dafür. Ja, gut, Werdegang und Karriere-Podcast. Du hast im Jahr 2000 bei einer Erste Bank-Tochter begonnen, aber ich denke, da wird das Studium vorher gewesen sein, oder?
Genau, zuerst habe ich Rechtswissenschaften auf der Uni in Graz studiert und dann habe ich mir überlegt, wo ich hin möchte. Dann hat sich die Gelegenheit ergeben, eben über die VMG in den Erste-Konzern einmal grundsätzlich einzusteigen. Dort habe ich 3 Jahre lang mit Versicherungsrecht zu tun gehabt und bin dann 2003 Richtung Erste Bank nach Wien übersiedelt.
Mhm. Und VMG, da steckt V für Versicherung drinnen.
Versicherungsmakler, genau. Makler,
das MG. Na, ich bin da immer sehr neugierig, dass ich neue Begriffe auch den Lesern dann erkläre. Und Erste Bank in Wien, was waren da die Cases, die du da betreut hast?
Angefangen habe ich eigentlich in einem völlig anderen Bereich, nämlich bei Finanzierungen. Mhm. Das war gerade die Zeit der großen Rückberechnungen der Finanzierungszinsen aufgrund des OGH-Urteils damals im Jahr 2003.
Erinnere ich mich, ja. Ich war zwar immer auf der Geldanlageseite, ja. Aber das kann ich mich noch gut erinnern. Ja.
Genau, also da ist die Abteilung natürlich dann aufgestockt worden und da haben wir uns vom rechtlichen und von abwicklungstechnisch auch damit beschäftigt. Und naja, dann eigentlich ziemlich bald, 2 Jahre später, bin ich dann Richtung Kapitalmarktrecht, habe ich mich weiter verändert, weil es doch, ich sage aber, verlockender war.
Also das war dann innerhalb der Rechtsabteilung deine Spezialisierung?
Genau, das war innerhalb der Rechtsabteilung und 2005 haben dann eben die großen Schritte von der Europäischen Kommission angefangen, das ganze Kapitalmarktrecht zu vereinheitlichen. Stichwort MiFID I. Und das war halt also für mich sehr verlockend, bei etwas völlig Neuem mitzumachen von Anfang an auf europäischer Ebene und das war wirklich sehr spannend.
Bist du eine der ersten Bankerinnen oder ich möchte das entgendern jetzt irgendwie, Banker, Bankerinnen, die bei MiFID gelächelt hat? Ist das irgendwie leiwand oder ist das etwas, was dir auch irgendwie taugt oder so?
Ja, ja, es ist spannend. Wirklich? Okay. Es ist schon spannend. Ich meine, gut, man fragt sich natürlich, MiFID ist, glaube ich, eine never-ending story. Es wird teilweise schon von der MiFID 3 gesprochen, aufgrund des MiFID-Reviews. Also man kann schon, man hat schon seine Phasen, wo man dazwischen irgendwann einmal verzweifelt und denkt, wohin führt der ganze Zug oder was wollen sie überhaupt? Wir sind eh schon so reglementiert von vorn bis hinten, dass wir uns kaum bewegen können oder links und rechts schauen als Banken. Wohin soll das noch weiterführen? Das, was aber schon spannend ist, also ich glaube, die MiFID am Anfang hat auf jeden Fall die Berechtigung gehabt, das Ganze ein bisschen zu vereinheitlichen, in einen Rahmen zu setzen. Die Frage ist halt, ich sage jetzt mal, der Bankensektor ist sehr reglementiert. Die Frage ist, wie geht es mit anderen Providern um, die am Markt mehr oder weniger außerhalb des Finanzsektors dazukommen? Stichwort die ganzen App-Betreiber natürlich, die der Regulatorik nicht unterliegen. Aber es ist durchaus ein spannendes Thema, doch.
Da hat dein ehemaliger Vorstand und mein Matura-Kollege Peter Bossek immer wieder in die Richtung sehr viel gesprochen, auch den du ja sicher auch sehr gut kennst.
Genau, ja.
Genau. Liebe Grüße zur, wo ist er? Luminor. Luminor. Group. Luminor. Genau. MiFID 2 haben wir jetzt momentan gerade. Mhm. Okay. Nur, ich möchte das auch irgendwie, ich habe das immer irgendwie weggeblendet, weil ich dachte, das ist etwas im Journalismus, wo ich noch, genau, dann Schauen wir mal, ob der Kelch Mifid 3 und in welche Richtung das geht. Und wir kommen ja dann auch später noch in der Folge ZFA. Da gibt es ja auch sehr, sehr viel Dinge, die man da beachten muss. Also wenn ich mich richtig erinnere, du warst dann, okay, da gab es eine große Kapitalerhöhung, auch der erste Group in der zweiten Hälfte der 10er Jahre. War das auch ein Case für dich, nehme ich an, oder in deiner Abteilung dann, dass man da irgendwie mitmacht?
Natürlich, ja. Unterstützend und beratend intern, genau, ja.
Okay. Und ja, du bist in der ersten dann Bereich Compliance auch sehr stark zusätzlich zum Rechtlichen dazugekommen, ist verwandt eigentlich, oder?
Es ist verwandt. Für mich war es insofern ein spannender Schritt, weil ich dann von der ersten Bank in die erste Group gewechselt bin und dann die MiFID II, die Implementierung damals, auch also nicht nur für Österreich mitbetreut haben dürfen, sondern auch für die CE-Länder. Das heißt, also das war dann für mich insofern spannend, einmal so ein bisschen über die Grenzen der Implementierung über Österreich rauszukommen und einmal zu schauen, okay, wie setzen die Gesetzgeber das in den Ländern um, in Rumänien, in Tschechien, Slowakei etc. Und dann mit den Kollegen vor Ort auch teilweise natürlich eine unterschiedliche Umsetzung zu besprechen, zu diskutieren, wie machen wir das am besten, weil ich sage jetzt einmal, vom Konzern aus ist sehr viel natürlich zentral gesteuert worden, aber gerade, ich sage mal, alles, was Handel betrifft und die ganzen Abwicklungen, da muss man natürlich schauen, dass man am nationalen Markt sich entsprechend anpasst.
Ja, klingt nach einem total spannenden Tätigkeitsfeld auf jeden Fall. Und du bist dann immer mehr in die Richtung ESG auch gegangen.
Genau.
Das ist ja, wann ist es da losgegangen, dass die erste da mit dir gemeinsam diese Richtung auch gemacht hat? Also die haben es sicher schon länger gemacht, du wirst nicht von Anfang an.
Also ich sage jetzt einmal, das Thema Nachhaltigkeit ist eigentlich mit 2014 mit der NADI weggekommen. Das war mal so das erste große, da hat man noch drüber geredet, wie viel Papier verbrauche ich, wie viel davon ist Kopierpapier, welche Autos fahre ich im Fuhrpark etc. Also das hat einmal eher recht harmlos begonnen, drücken wir es mal so aus. Und so richtig Fahrt aufgenommen hat es dann, wie die auf EU-Ebene angefangen worden ist zu diskutieren in Bezug auf Taxonomieverordnung, auf Offenlegungsverordnung, sprich auf Nachhaltigkeit im gesamten Bankenbereich, im Finanzbereich, Fokus einmal auf Veranlagungsprodukte, weil die waren eigentlich, die sind eigentlich die Frontrunner, sage ich jetzt einmal, im Markt, weil gerade wenn ich an Investmentfonds oder KGs denke, also die haben das Thema der Nachhaltigkeit ja schon viel, viel früher in ihr Geschäftsmodell oder in ihre Strategie aufgenommen als die Banken per se, nämlich im Hinblick auf Produktauswahl. Und so richtig Fahrt, also angefangen hat es dann so 2018, wo man langsam erkannt hat, okay, da muss man jetzt ein bisschen so mehr machen, eben Offenlegungsverordnung, Taxonomie, da habe ich dann schon ein bisschen angefangen aus der Compliance-Sicht einmal heraus, mich damit zu beschäftigen, Stichwort Anlageberatung und Product Governance natürlich.
Und eine Bank wie die erste Gruppe hat ja verschiedenste Möglichkeiten für Privatanleger und auch institutionelle zur Geldanlage, Fonds, Zertifikate, was auch immer. Und ihr seid da eine Schnittstelle in all diese Richtungen hin, Beispiele jetzt erste Asset Management. Ist das, welche Rolle spielst du in einem Prozess rund um die EAM, wenn die ein nachhaltiges Produkt zum Beispiel begeben wollen?
Also die erste Asset Management ist ja die Tochter der erste Group. Und also da gibt es ja schon ESG-Experten, die das schon seit über 10 Jahren machen. Das, was wir jetzt einmal geschaut haben, also ich bin jetzt im ESG-Office der erste Group und wir schauen ganz einfach, also wir müssen jetzt schauen, wie implementieren wir das Thema grundsätzlich im Business, also im Veranlagungsbereich, im Finanzierungsbereich, im Einlagenbereich etc. Und das Wichtigste als Bank ist natürlich, dass man einheitlich arbeitet, dass man einen konsistenten Ansatz hat. Und diesbezüglich sind wir natürlich mit den Kollegen der Asset Management dann in Kontakt, um zu schauen, okay, wie haben die ihre Analysen, wie haben die das in ihre Geschäftsstrategie eingebaut, welche externen Datenprovider haben es, welche Ausschlusskriterien, Best-in-Class-Ansätze und da haben wir dann halt wirklich geschaut, dass es konsistent dann auch in die anderen Bereiche überfließt.
Und ich denke, beim Zertifikatebereich, beim Ronald Nemetz auf der einen Seite, beim Uwe Kohler auf der anderen Seite wird es eine ähnliche Geschichte sein, ne?
Genau. Bei den Zertifikaten ist es insofern interessant. Also es gibt schon sehr, sehr viel Regulatorik im Bereich ESG. Und für den Bereich Zertifikate gibt es aber in dem Sinn keine Vorgaben, wann ein Zertifikat als nachhaltig vermarktet werden kann, weil es eben nicht der Offenlegungsverordnung unterliegt. Also bei der Offenlegungsverordnung, das sind die Investmentfonds, die AIFs mittendrin Und dabei, bei Zertifikate gibt es keinen regulatorischen Rahmen und deswegen war es dann auch wichtig zu sagen, okay, wir wollen die Zertifikate, auch die eine Nachhaltigkeitsstrategie verfolgen, was ja auch berechtigt ist bei diesen Produkten. Wie stellen wir das da oder was sind da die Rahmenbedingungen, dass auch wirklich ohne die Gefahr, dass uns irgendwer den Vorwurf eines Greenwashing macht, wie setzen wir da einen nachhaltigen Zielmarkt oder die Nachhaltigkeitspräferenzen bei diesem Produkt ordnungsgemäß um, dass wir auch das gegenüber den Kunden und gegenüber der Aufsicht glaubwürdig vermitteln können.
Und du bist ja seit 2017 auch Trainerin. Bei IAS und IMH und da geht es auch um diese Themen, nehme ich an, oder?
Genau, da geht es hauptsächlich um die Themen Kapitalmarktrecht, WAG und natürlich jetzt auch Nachhaltigkeit, ESG.
Und wer sind da die typischen Leute, die diese Schulungen buchen? Werden die von Banken entsandt oder sind das Studentinnen und Studenten oder auch zum Teil Private, die sich das einfach so geben?
Es sind eigentlich hauptsächlich Kollegen aus der Finanzbranche, also jetzt nicht nur jetzt auf wirklich Banken fokussiert, sondern auch von Pensionsfonds, von Versicherungen, also die gesamten Finanzdienstleister.
Family Offices zum Beispiel, oder?
Family Offices, genau. Okay. Also da sind relativ viele. Es ist aber, ich sage einmal, berufsbegleitend. Die werden meistens entsandt. Studenten treffe ich dann eher an da werde ich dann eher eingeladen auf irgendwelche Uni-Veranstaltungen oder FH-Veranstaltungen, so als Gastredner, wenn es um das Thema ESG im Finanzdienstleistungsbereich, im Bankenbereich geht, beziehungsweise was das jetzt bedeutet, eine ESG-Strategie zu implementieren.
Und seit 2019 bist du auch beim ZFA für die Leitung des Arbeitskreises Recht und Compliance zuständig. Das, denke ich, ist auch die Tangente immer zu diesem Zertifikate-Jahresauftakt, wo man dich findet. Was sind da so die Aufgabenstellungen aktuell? Ist ja immer ein Riesenthema, die Heike Abter, die EUSIPA-Präsidentin ist ja da. Genau. Auch europäisch sehr vernetzt, ja.
Genau. Und ich glaube, das ist auch der große Vorteil oder der große Benefit vom Zertifikateforum. Einerseits, wir treffen uns in regelmäßigen Abständen, also zumindest 3 bis 4 Mal im Jahr, um uns über regulatorische Änderungen auszutauschen. Es ist mittlerweile durch die ganzen, ich sage jetzt einmal, es tut sich sehr viel am regulatorischen Markt und teilweise nicht oft in der Qualität, wie wir es uns wünschen würden. Das heißt, wir haben sehr viel Interpretationsspielraum. Wir haben oft auch, also wir hatten jetzt in den letzten 2 Jahren beim Kapitalmarktprospekt, bei der Richtlinie, ein großes Thema, Verständigung der Anleger binnen einem Tages, was faktisch absolut nicht möglich war. Und bei solchen Themen dann versuchen wir halt wirklich zu diskutieren und uns auszutauschen, wie gehen wir vor, welche Möglichkeiten haben wir, um wir dann gemeinsam als Zertifikateforum zum Beispiel an die FMA heranzutreten und mit der FMA oder mit anderen Aufsichtsbehörden zu diskutieren, ob dann zum Beispiel die praktische Umsetzung oder die Interpretation, wie wir es vorsehen, auch tatsächlich auch für sie akzeptabel ist oder nicht. Also da geht es mehr so um ein Networken und um einen Austausch, gemeinsamen Auftritt gegenüber Aufsichtsbehörden und natürlich auch die Verlinkung auf europäischer Ebene mit der EUSIPA da in den ganzen Konsultations- und Gesetzgebungsverfahren.
Jetzt ist ja die Heike jemand, die immer wieder gesagt hat, dass bei der Regulatorik übers Ziel geschossen ist. Also siehst du das als Rechtsexpertin auch so?
Schwierig. Frage, ja. Das ist echt schwierig zu sagen. In manchen Punkten ja. Also ich glaube, in manchen Punkten verbeißen sie sich manchmal. Also ich sage jetzt einmal Beispiel, weil ich vorhin auch die App-Anbieter und die Provider angesprochen habe. Es ist also große Diskussion mit Robin Hood.
Klar, die ganzen Neo-Broker und so
weiter. Die Neo-Broker etc., die ihre Apps wirklich so aufsetzen, dass es ein bisschen so Gamification-Faktor hat. Also wo dann vielleicht gerade die Jugendlichen mit 2 Klicks in hochriskante Titel veranlagen können, vielleicht auch gar nicht wissen, was das auch bedeutet, weil es halt wirklich sehr auf Gamification ausgelegt ist und eben nicht auf ordnungsgemäße Aufklärung etc. etc. Und aufgrund dieser Entwicklungen, die eigentlich mit uns im Finanzmarkt überhaupt nichts zu tun haben, kommen dann immer wieder dann regulatorische Maßnahmen, die aber nur uns treffen, weil die Provider natürlich nicht vom Anwendungsbereich mit umfasst sind. Und da sage ich, in den Bereichen, da wird dann oft über das Ziel hinausgeschossen. Es wird auch teilweise, was Informationsbedarf wird, gegenüber dem Kunden über das Ziel hinausgeschossen, weil wir auch im täglichen Doing oder im Umgang mit dem Kunden merken, die Kunden sind heillos überfordert an diesem Informationsvolumen, das sie mittlerweile von uns bekommen. Andererseits hat aber auch vieles natürlich seine Berechtigung. Also das muss man natürlich auch dazu sagen.
Jetzt bist du eine Mitarbeiterin der Erste Group, eine Managerin der Erste Group, und das Forum besteht ja aus einem österreichischen Interesse auch, besteht genau aus 4 Mitgliedern. Mhm. Du bist da quasi die ESG-Verantwortliche, die auch mit anderen Verbänden, EDV ist ja sehr stark, auch in Deutschland, spricht für alle Banken, nehme ich an, oder?
Genau. Ja. Also im Zertifikateforum sind ja noch die anderen Emittenten in Österreich vorhanden, wie Raiffeisen Sektorbank Austria, Vontobel. Ja. Und da ist es halt natürlich ganz wichtig, dass wir jetzt eine gemeinsame Position finden, also das ist wirklich die österreichische Position vom österreichischen Markt. Wir tauschen uns sehr oft mit dem DDV aus, weil wir wissen, der deutsche Markt ist meistens der Vorbild auch dann für den österreichischen Markt und dann auf europäischer Ebene dann über die OECIP in diesen Arbeitsgruppen.
Jetzt sind ja vor allem die beiden österreichischen Emittenten auch sehr stark in Osteuropa unterwegs, und du hast im Vorgespräch auch gesagt, in der Erste Group gibt es natürlich auch starke Aufgaben für dich in Richtung ESG und Osteuropa. Wie sieht das da im Zertifikatebereich aus? Wird da in jedem Land auch ein bisschen eine andere Regelung sein und ein bisschen Goldplating oder was auch immer? Ist das auch stark Richtung Osteuropa orientiert?
Ja, also stark würde ich jetzt nicht sagen, aber das, wo wir uns halt bemühen, natürlich, wenn wir auch in Osteuropa einen Auftritt haben, wenn es da, also da auch die Interessen mitzuvertreten und mitzunehmen natürlich, vor allem im Hinblick auch Richtung EUSIPA. Also da sind wir natürlich schon bemüht, dass wir sagen, wir schauen, dass wir wirklich den gesamten Markt abdecken können.
Und Nachhaltigkeit in deiner Wahrnehmung jetzt, ja, in welchen Regionen ist es besonders gut angekommen, das Thema ist, was die Geldanlage betrifft, und wie würdest du da Österreich einreihen?
Also ich glaube, in Österreich ist das Thema schon sehr präsent. Ich glaube, es ist präsenter, vor allem im Veranlagungsbereich, als im osteuropäischen Raum derzeit. Im osteuropäischen Raum spielt das Thema mehr im Finanzierungsbereich eine größere Rolle als im Veranlagungsbereich. Das, was ich aber in Österreich jetzt gemerkt habe, also seit letzten August müssen wir unsere Kunden nach der Nachhaltigkeitspräferenzen in der Anlageberatung befragen. Das, was ich einfach festgestellt habe, die Kunden sind ein bisschen überfordert mit dem, was der Regulator vorgesehen hat. Also sie sagen dann, ja, ich habe Nachhaltigkeitspräferenzen. Und wenn ich sie dann frage, was ist eher so Richtung Taxonomie oder Offenlegungsverordnung oder diese Principal Adverse Indicators, die wesentlichen Auswirkungsfaktoren, also da steigen dann wirklich die meisten aus. Wir haben zwar unsere Berater wirklich gut geschult, was diese Themen betrifft, aber das ist dann einfach, den 0815 Privatanleger einfach wirklich zu viel. Der fängt eigentlich am meisten damit an, dass er sagt, ja, ich möchte was Nachhaltiges, und zwar in dem Hinblick, dass ich sage, ich möchte in gewisse Branchen nicht investieren, so wie sie es von den Investmentfonds hat können, diese Ausschlusskriterien, oder dass sie sagen, ich möchte gezielt Richtung eines bestimmten Themas gehen, wenn ich zum Beispiel irgendwelche Themenfonds habe, zum Beispiel, ich weiß nicht, Wasserqualität, sauberes Wasser. Damit können einfach die Privatanleger viel, viel mehr anfangen. Die andere Unterteilung ist für die institutionellen Investoren sicherlich interessant.
Sehr, sehr spannend. Und auf europäischer Ebene gibt es auch noch Findatechs. Da habe ich einen Eintrag von dir gefunden. Seit 2021 bist du da in einer ESG Working Group. Bitte auch da ein paar Worte dazu, was das macht und was das kann.
Die Findatechs ist ähnlich wie im Datenservice, Datenprovider. Findatechs, die Zielgruppe sehr stark ausgerichtet an Investmentfondsmanager beziehungsweise an Versicherungsbranchen. Also sprich an diejenigen, die bestimmte Informationen auf Portfolioebene kalkulieren und analysieren müssen. Und Ziel der Findatex ESG-Arbeitsgruppe war es, die Anforderungen der Offenlegungsverordnung auf Produktebene eben in so ein Template einzugießen, sprich ich als Emittent meiner eigenen Produkte trage dann die verschiedenen Daten ein. Und wenn jetzt der große Portfolio-Manager kommt und überlegt, kann ich diesen Titel, zum Beispiel Erste Group-Aktie, in mein Portfolio mit aufnehmen, in mein nachhaltiges, passt das dazu, passt das nicht dazu, habe ich eine Nachhaltigkeitsstrategie, Ausschlusskriterien, Best in Class, was auch immer, dass er dann auf Basis dieser Daten, die wir dort eingepflegt haben, dann sagen kann, okay, unser Zertifikat, unsere Emission, Bond, Aktie, was auch immer, passt in dieses Portfolio oder passt nicht dazu. Es ist ein riesiges Template im Moment. Da muss man dazu sagen, also das, was die Offenlegungsverordnung auf Produktebene vorsieht in den ATS, das ist wirklich sehr viel. Das hat man nicht in einer
aber
Stunde.
Aber du lächelst dabei, wenn du das sagst, ja. Die meisten verzweifeln. Das ist mein Learning von dieser Folge. Sie lächelt bei MiFID und sie lächelt bei Offenlegungsverordnungen.
Das ist doch, ich glaube, bei der Offenlegungsverordnung ist es mir das Verzweiflungslächeln. Ja. Nein, es ist wirklich viel und vor allem, es ist leider Gottes auch in der Regulatorik nicht sehr konsistent umgesetzt. Also eben auf Unternehmensebene muss ich die beispielsweise gewisse Faktoren auf Geschäftsjahrbasis offenlegen und bei der Offenlegungsverordnung muss ich das plötzlich auf Monate, Quartale oder was auch immer runterbrechen, wo die Daten einfach nicht da sind oder einfach auch nicht kalkulierbar sind. Aber da sind wir jetzt, dann treten wir in Konsultation.
Ja, und es ist ja auch so, glaube ich, dass sich da gefühlt dauernd was ändert, oder? Und das Ganze fast zweimal die Woche oder so.
Aktuell ja.
Und ich höre von börsennotierten Unternehmen, die sich mit der EU-Taxonomie herumschlagen, müssen natürlich, vor allem wenn sie in mehreren Ländern tätig sind mit ihrem Geschäft, dass das in jedem Land anders ist und dass die nicht lächeln beim, auch nicht verzweifelt, sondern nur noch heulen.
Das glaube ich gern.
Ja, ganz kurz noch ein paar Worte zur EU-Taxonomie und dem Status jetzt.
Ja. Die Taxonomieverordnung, also das ist ein lebendes Werk. Ja. Die EU-Taxonomie, die Kommission hat jetzt einmal, also da gibt es ja 6 Umweltziele, die definiert sind auf Level 1 Ebene und auf Level 2 Ebene gibt es dann zu jeweils diesen Umweltzielen, zu jeder Wirtschaftsaktivität irgendwelche Schwellenwerte, technische Screening-Kriterien. Und also ich glaube, jeder Verzweifelte nur irgendwie annähernd versucht für jede Wirtschaftsaktivität, also ich sage jetzt einmal, wenn man sich vorstellt, zum Beispiel Mobilität, Transportbereich, das ist nicht einfach Transport LKW oder irgendwas. Ich glaube, da gibt es alleinig schon 20 Unterkategorien oder was, also Transport auf Schiene, auf Wasser, mit LKW, mit dem Zeug, mit dem.
Mit Spionageballonen und so weiter.
Mit Spionageballonen, die werden vielleicht sehr CO2-arm.
Genau.
Und da gibt es eben die verschiedensten Schwellenwerte. Und das Ziel ist es ganz einfach zu sagen, wenn ich in irgendetwas investiere, egal ob jetzt das als Finanzierung dem Kunden oder diesem Projekt bereitstelle oder in der Veranlagungsschiene, dass ich sage, okay, ich stelle fest, ich muss es irgendwie screenen, anhand dieser technischen Kriterien zu schauen, ist es taxonomiekonform oder ist es nicht taxonomiekonform. Mhm. Jetzt haben sie mal für die ersten 2 Umweltziele, das ist Klimaschutz und Anpassung an Klimawandel, für 70, das sind die derzeit CO2-stärksten Wirtschaftsaktivitäten, einmal die Kriterien definiert. Für die anderen 4 Umweltziele, das ist gerade in Ausarbeitung, hätte bis Ende letzten Jahres fertig sein sollen. Wir hören leider Gottes seit letzten Sommer nichts mehr von der technischen Expertengruppe, die das ausarbeiten soll, bis wann wir das jetzt einmal bekommen. Und für die ersten 2 Umweltziele kommen noch weitere Wirtschaftsaktivitäten natürlich dazu. Also es ist.
Und du lächelst trotzdem, ich pack's nicht. Ja. Es kann ja jederzeit wieder ein Wälz auf deinem Arbeitsplatz landen.
Den's das tut's, ja.
Das tut's auch, ne?
Das tut's auch.
Das tut's auch. Stichwort Wälz, ich denke, wenn du diese Position in der ersten Group hast, wirst du auch im Geschäftsbericht ein bisschen mithackeln müssen, nämlich oder im Nachhaltigkeitsteil zum Beispiel, oder?
Genau,
haben wir jetzt ja gerade Saison.
Also die ich sage einmal, die Haupttätigkeit, das macht eine Kollegin von mir. Die jetzt
aber wenn man dich schon
verzweifeln
hat, ne?
Ist. Ja. Aber natürlich, wir schauen natürlich im Team, dass wir da unterstützen. Jeder hat seinen eigenen Bereich. Also ich eben speziell Veranlagungsbereich, Sustainable Finance. Schaut, dass ich da den Austausch oder die notwendigen Informationen von den Kollegen bekomme, um das in den Bericht einzupflegen. Andere Kollegen haben andere Teile, also das ist ein Gemeinschaftswerk unter der ich sage jetzt einmal, der Herrschaft von einer Kollegin, die das wirklich ganz, ganz toll macht und engagiert.
Na wunderbar, na muss es geben und es ist sehr viel jetzt über Europa gesprochen worden und ich danke mal für diesen großen Exkurs ESG und Zertifikate und Banken. Ja, und du bist auch Europameisterin im sportlichen Bereich, ich finde das faszinierend. Bitte sprich darüber auch noch kurz. Ich habe es abgelesen in der Anmoderation und in welchem Bereich bist du amtierender Champion?
Genau. Also ich sage mal grundsätzlich, die Klasse ist, es ist Westernreiten im Verein der Vollblut-Araber.
Okay.
Also das ist auch europäischer Verband, der jedes Jahr die offene Europameisterschaften abhält mit den verschiedensten Disziplinen. Einerseits im englische Reitdisziplinen, andererseits Western. Ich bin eher in den Western-Disziplinen zu Hause. Und
da haben wir auch das typische Western-Gewand dann
genau,
an, oder?
Ja, genau. Schön. Ja. Und also in einer Disziplin bin ich eben europäische Meisterin geworden letztes Jahr. Das ist das Traditional Arabian Riding. Mhm. Das ist, ich sage jetzt einmal, speziell vom Optischen her sehr schön, weil man da wirklich ein Kostüm anhat aus dem, ich sage mal, aus dem arabischen Raum. Also das Pferd ist geschmückt, der Reiter ist geschmückt und dann stellt man sein Pferd vor.
In verschiedensten
Gangarten,
genau. Wunderbarer Name auch letztendlich. Da denke ich an so einen Mariachi-Film irgendwie rundherum und alles mögliche und dich im Reitgewandel und so. Wie viel muss man da mit dem Pferd gemeinsam Stunden verbringen im Monat oder Woche, um auf dem Level reiten zu können? Wie geht sich das aus?
Ach, das geht sich aus. Geht sich alles aus. Einteilungssache.
Kann man ESG-Sachen über die Headphones lernen nebenbei, ne? Taxonomieverordnungen.
Ja. Also ich sage einmal, also ich habe ihn ja seit er 2 Jahre alt ist, habe ihn auch selbst ausgebildet, trainiert regelmäßig mit einer Trainerin. Und ich sage jetzt einmal, in der Wettkampfvorbereitung habe ich sicher zwischen 2 und 3 Trainings. Ist natürlich auch
in der Woche.
In der Woche, genau. Ja. Also es ist unterschiedlich. Wie er jünger war, habe ich natürlich mehr trainieren müssen. Jetzt ist er schon alter Profi, also er wird heuer 15. Und da brauche ich jetzt in dem Sinne jetzt nicht mehr so viel trainieren, weil er ja schon auf einem sehr hohen Level ist. Also da kann ich mich auf ihn verlassen.
Und wann musst du deinen Titel defenden?
Das steht wieder Ende August an.
Ende August. Na, genau. Da drücke ich auf jeden Fall ganz riesig die Daumen. Es wäre ja fast eine eigene Sportfolge mal, weil ich handle mich immer so gerne davor hat. Ja. Ja, liebe Karin, wir haben uns ja vorher noch ausgemacht, wir machen jetzt noch was. Mhm. Wetter ist schön, wir riskieren noch einen Plauderlauf und da sage ich auch wunderbar danke. Du bist eine der wenigen Gäste, die sowohl für Bad der Sportgeschichte und auch Börsegeschichte passt und genau im Bereich der Börsegeschichte wird, glaube ich, der Bereich, in dem du tätig bist, immer wichtiger mit extrem steigender Tendenz. Und schön, dass du hier warst, liebe Karin. Ich spiele meine komische Abspannmusik und möchte auch noch gratulieren. Die ist ein bisschen laut jetzt, die Abspannmusik. Denn du bist Trainerin of the Year gewesen und das immer wieder und zum Beispiel bei IMH-Institut. Und da haben 6.000 Teilnehmerinnen Bewertungen gegeben und die Besten der Besten gekürt. Und ja, herzliche Gratulation und ich bin stolz, dass du natürlich bei mir zum Börse People Podcast warst. An euch da draußen, tschüss und baba.